Ich nehme an, dass ihr diese Situationen alle kennt, dass wenn man einen Raum hat in seinem Haus oder auf seinem Gelände, ein Areal hat, über das man sozusagen immer wieder mal drüber hinkommt, aber keine Fürsorge und Pflege aufwendet, dass so eine Garage sich füllt mit ganz vielen Dingen, die man eigentlich braucht, aber dann doch nicht wegräumt. Dass es Räume gibt, in denen man Dinge schnell abstellt, ohne sie wegzuräumen. Und irgendwann hat man den Eindruck, ich weiß gar nicht, wo das ganze Zeug herkommt. Es muss kleine Wichte geben, die diese Dinge immer in diese Räume schieben. Und man merkt, man muss irgendwann einmal aufräumen und hat dann noch die Pflicht, nicht nur die Dinge, wenn man sie in die Hand nimmt, nur wieder woanders hin zu tun, sondern eigentlich schaut man jedes Teil noch einmal an und wägt ab, ob man es noch braucht, ob es sich lohnt aufzuheben und es woanders hin zu tun oder ob es nicht viel besser wäre, zu sagen, wir werfen es vielleicht weg. Im Umgang mit dem Thema vom Heiligen Geist ist mir aufgefallen, dass es so eine Ähnlichkeit gibt. Mach mal da, Heiliger Geist und Unordnung, also nein, nicht die Unordnung ist der Vergleichspunkt. Der Vergleichspunkt wäre, dass man von Zeit zu Zeit, und das ist eigentlich so unsere Predigtreihe gerade, einmal hingeht und sich Rechenschaft abgibt, was habe ich da eigentlich in mir an Gedanken über den Geist Gottes? Brauche ich die noch? Sind die so, wie ich sie erinnere, wie ich sie gelernt habe? Sind sie da richtig? Redet die Bibel in dieser Weise so von dem Heiligen Geist, dass es sich für mich selber lohnt, diesen Gedanken neu in die Mitte zu stellen? Oder so wie man ein längst vergrabenes Buch in die Hand nimmt und neu durchblättert, kann es sein, dass vielleicht ein, zwei Gedanken im Laufe des Lebens, meines geistlichen Lebens, so verschütt gegangen sind, dass ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie eigentlich habe. Mir ist aufgefallen, dass beim Thema Heiliger Geist in Gemeinden und Gemeindegruppen schnell Nervosität aufkommt. Das ist irgendwie ein Thema, wo wir uns unsicher sind. Es gibt so viel, was geredet wurde, was gesagt wurde, was gelehrt wurde. Es gibt so viele Berichte, die mich irritiert haben, die mich erschrocken gemacht haben. Und so habe ich vieles von dem weggestellt, weggepackt, weggestapelt. Aber heimlich oder unheimlich merke ich, irgendwann werden diese vielen Gedanken, die ich so weggestapelt habe, wie zu Stolpersteinen, wie zu Stapeln, über die man stolpern kann, die im Weg sind. Ich merke, ich müsste eigentlich mal da drinnen ein bisschen lüften, aufräumen, einmal hinschauen und gucken, was passt eigentlich zusammen und was nicht. Wir wollen heute in das Lukasevangelium schauen. In das Lukasevangelium in Kapitel 11. Zunächst die Verse 9 bis 13. Und wollen einmal auf folgende Gedankenführung achten. Einmal, um welches großes Thema geht es von den Worten und von den Gedanken in diesem Text? Und dann einfach nochmal aufmerken, wo plötzlich der Heilige Geist ins Spiel kommt. Jesus sagt also, sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Wo ist unter euch ein Vater, den sein Sohn um Brot bittet und der ihm einen Stein gäbe? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder wenn er ihn um ein Ei bittet, wird er ihm etwa einen Skorpion geben? Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Der Titel unserer Predigt ist: Der Geist ist gut und kann erbeten werden. Hier geht es in unserem Abschnitt und auch in den Texten vor unseren wenigen Versen um Gebet. Da geht es zunächst um das Vaterunser, um die Anleitung Jesu Christi für seine Jünger, ein Gebet zu sprechen, in dem einerseits der Name Gottes gelobt wird und hochgehalten wird und auf der anderen Seite die alltäglichen Nöte der Menschen ins Gespräch gebracht werden vor Gott. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Sünden. Wir vergeben anderen auch oder wir wollen anderen auch vergeben. Führe uns nicht in Versuchung. Bewahre uns vor Situationen, die uns überfordern können. Sehr grundsätzlich, die Existenz des Menschen in der angefochtenen Situation des Alltags vor Gott ausgebreitet. Jesus lädt ein, in dieser Weise zu Gott zu kommen. Vater unser, nicht du großer und heiliger und ferner Gott, Vater unser, unser Vater. Du siehst uns doch, du weißt uns doch, du weißt es doch, wie es um unser Herz steht. Diese Tage mit einer meiner Töchter telefoniert und diese ganze Woche war geprägt von zwei Erlebnisreihen mit zweier unserer Mädels, die mich schlaflose Nächte gekostet haben. Nicht, weil sie Probleme gemacht hätten, sondern weil sie in nahezu ausweglosen Situationen waren und es mich unglaublich mitgenommen hat, nichts tun zu können. Das Gefühl von Ohnmacht erleiden zu müssen, weil mein Einfluss und mein Arm zu kurz ist. Ein Vater leidet mit, wenn seine Kinder leiden. Ein Vaterherz schlägt mit, wenn seine Kinder in ausweglosen Situationen sind. Ein Vaterherz lässt sich berühren, wenn Kinder Not haben und Hilfe ansteht. Ein Vaterherz sucht Lösungen, damit den Kindern ein Ausweg in ihrer Ausweglosigkeit geboten wird. Manchmal geht das unter in Familien, dass es diese Art tätiger Liebe und Fürsorge der Väter ist, in denen sich ihre ganz tiefe Zuneigung und Liebe zu den Kindern ausdrückt. Es ist nicht immer so der Kuschelkurs, sondern manchmal so diese Kleinigkeiten der alltäglichen Hilfe. Jesus weiß das und sagt seinen Jüngern, redet zu Gott, eurem Vater, redet mit Gott als eurem Vater, der sich um euch kümmert. Euer Ergehen, euer Leben ist ihm nicht egal. Er möchte, dass es euch gut geht. Sagt es ihm. Dann erzählt Jesus ein Gleichnis, wo er davon spricht, dass wenn man zu Gott kommt wie zu einem Freund, Gott gerne gibt. Gott lässt sich bitten, vielleicht nicht immer in der Weise, wie wir es haben wollen, vielleicht nicht immer in der Situation, in der Art und in der Vorstellung, wie wir uns das so denken, aber Gott lässt sich bitten. Die Situation ist manchmal ein bisschen schwierig. In der Geschichte ist es so, dass jemand nachts Besuch kommt und er nichts mehr zu essen hat, er kann nicht mehr zum Bäcker gehen, die haben schon zu. Er hat nichts daheim und muss bei seinem Freund Brot borgen und das mitten in der Nacht. Das ist, ja, wir kennen diese Situation. Kann ich da noch anrufen? Es geht nur um einen Anruf, ja? Es geht noch nicht mal darum, kann ich an der Tür klopfen? Kann ich dir, also ich muss bei dem um Brot bitten, also kann ich das machen? Die Uhrzeit doch nicht mehr. Und Jesus sagt, das ist bei Gott egal. Das Gleichnis, er sagt, so wie der Freund helfen wird, weil er Freund ist, wird er helfen. Und selbst wenn er kein Freund wäre, wird er helfen, allein um den Lärm endlich loszuwerden. Also die Ermutigung ist, angenommen Gott hört nicht, dann erhört er dich doch, weil wenn du lange bittest, er irgendwann auch mal vor deiner Bitte die Ruhe haben will. So ähnlich könnten wir sagen, ermutigt Jesus seine Jünger zu beten. Und dann kommt sozusagen in summarischer Zusammenfassung, also in Zusammenfassung unser Vers, also Schlussfolgerung. Also sage ich euch. Und das, was Jesus hier sagt, ich hatte es schon mal darauf hingewiesen, ist eine Bettlerweisheit. Es ist ein Sprichwort auf den Straßen und Gassen Jerusalems. Es ist eine Weisheit, die Bettler untereinander sozusagen als, ja, als Ergebnis ihres Lebensstils gefasst haben. Du musst nur bitten. Du kriegst schon was. Nicht sofort, nicht immer das, was du willst. Nicht bei einer Bitte gleich alles, aber bitte und dir wird gegeben. Und dem, der sozusagen sucht, der jedem Menschen sucht, die barmherzig sind, oder jemand, der zu Hause in seiner Wohnung etwas sucht, er wird finden. Er wird finden. Wenn man lang genug sucht, findet man. Manchmal an ganz überraschenden Orten. Ich weiß, das eine Jahr wollten wir in Urlaub fahren, ich habe meine Schwimmbrille gesucht. Gesucht, gesucht, gesucht. Und nach dem Urlaub habe ich dann in einem Karton, wo eigentlich die Brille gar nicht hingehört, da habe ich dann die Brille gefunden. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen ist, aber auf jeden Fall war sie dann wieder da. Sucht. Und man wird finden. Es dauert eine Weile. Wir kennen ja diese Sprüche von Zimmern oder von Stapeln an Arbeit, nicht, wo dann so dann heißt so, wer Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen. Und das kann ich nur bestätigen, weil die Freude des Findens ist unglaublich. Ja, also das, wer nie sucht, der bringt sich um die Freude des Findens. Das finde ich, wollte ich euch mal so sagen. Ja. Und dann heißt es am Ende, klopft und es wird euch aufgetan werden. Auch das die Erfahrung der Bettler, wenn sie von Tür zu Tür gehen. Nicht jede Tür macht auf, aber es wird eine Tür kommen, die aufmacht. Vielleicht gibt sie dir kein Geld, aber sie gibt dir ein Leibbrot. Bittet und es wird euch gegeben. Und dann noch einmal die Bekräftigung, die zuversichtliche Bekräftigung. Jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist die Zuversicht, das ist die Ermutigung, die Jesus seinen Leuten mitgibt. Und im Fortgang dieses Berichts über das Gebet spricht Jesus noch einmal eine sehr alltägliche Situation an. Er macht drei Beispiele, er gibt drei Bilder, die alle eines gemeinsam haben. Es geht um Brot, es geht um Fisch und es geht um ein Ei. Jesus macht deutlich, das sind Grundnahrungsmittel des Alltags. Das ist jetzt nicht irgendwie die hohe Küche. Das ist nicht ein künstlich hervorragend auf den Teller gezaubertes Algengericht von einem Fünf-Sterne-Koch der Haute Cuisine aus Paris. Sondern es sind Nahrungsmittel des Alltags. Brot, gedörrter Fisch und von einem Huhn ein Ei. Und Jesus bringt diesen Kontrast und sagt, vergleicht in seinen Bildern immer Dinge, die so ähnlich aussehen könnten, die manchmal zum Verwechseln ähnlich sind, aber hier schon auch konstruiert. So, keiner, der ein Kind hat, gibt doch dem Kind ein Brot oder ein Stein. Wenn das Kind ein Brot will, gibt man doch Brot und nicht Stein und ein Stein. Wenn ein Kind Hunger hat, dann gebt ihr ihm doch einen Fisch und nicht eine Schlange. Denken an einen Aal vielleicht oder einen länglichen Fisch, wo man sagen kann, das sieht so aus wie eine kleine Schlange oder nichts dergleichen. Jesus unterstreicht noch einmal, es geht um etwas Grundsätzliches. Ihr dürft als Kinder zu Gott kommen. Und nun haben alle diese Berichte über das Gebet eine heimliche Botschaft, von der ich manchmal glaube, die übersehen wir und überhören wir leicht. Bitten tut nur der, der einen Mangel an sich ranlässt und sich eingesteht. Um ein Brot bittet nur ein Kind, wenn es Hunger hat. Oder um ein Ei bittet es, wenn es das Ei sieht oder ein anderes Kind sieht, dass es ein Ei ist und ich will auch eins. Wer bittet, muss zuvor mit sich selber im Klaren darüber sein, dass zu ihm ein Mangel gehört, eine Bedürftigkeit. Ich brauche etwas. Und wir tun uns darin oft sehr schwer. Wir leben in einer Zeit, in der jeder gerne so vor sich selbst das Bild herträgt, dass wir alles können, dass wir es selber schaffen, dass wir sozusagen so aufgestellt sind, dass wir keinen anderen brauchen. Aber das, was Jesus hier über das Gebet beschreibt, ist einerseits uns vorzustellen, es gibt jemanden, der ist dir in seiner Herzenshaltung unglaublich positiv zugewandt. Gott hat ein Vaterherz, das für dich schlägt. Gott ist für dich. Gott sieht dein Leben, er sieht dich. Und die Botschaft ist auch, dass Gott sogar unseren Mangel sieht, unsere Bedürftigkeit sieht. Er weiß darum, dass wir Mangel- und Bedürftigkeitssituationen haben. Er weiß das. Aber es gehört zum Ausdruck von persönlich vertrauensvollem Miteinander. Es gehört zum Ausdruck von Beziehung zwischen mir und Gott, dass ich in der Vertrautheit zwischen ihm und mir auch über meinen Mangel rede. So wie man das auch unter Freunden tut. Kannst du mir da mal helfen? Ich ziehe morgen um, ich brauche jemanden, der mit mir den schweren Schrank die Treppe runterträgt. Kannst du mir helfen? Kannst du mir mal einen Schluck zu trinken geben? Gott weiß um unsere Bedürftigkeit und er bietet uns eine Qualität an Beziehung an, in der es sozusagen kein Gesichtsverlust ist, wenn wir ihm sagen, dass wir Mangel haben. Das ist das Szenario, über das Jesus längere Zeit mit seinen Jüngern redet. Es geht um das Gespräch zwischen mir und Gott, es geht um das Gebet. Nicht als etwas, wo man sagen muss, es geht um feierliche, schöne, irgendwie liturgisch wohlgeformte Worte. Es geht um das Gespräch zwischen mir und Gott wie einem Vater über meine Alltagssituation des Lebens, über meinen Mangel, meine Einschränkung, meine Bedürftigkeit. Das ist etwas, was sozusagen mich auszeichnet und was in der Beziehung zu Gott zum Ausdruck kommen soll. Und dann macht Jesus einen Vergleich und sagt, schaut, wenn wir in Summe einmal drauf gucken, ihr unter euch, wenn ihr diese ganzen Beispiele anwendet, auf euch, auf eure menschlichen Beziehungen untereinander, ihr helft euch doch auch. Ihr sorgt doch auch füreinander. Ihr Väter, gebt euren Kindern doch auch gute Gaben. Ihr engagiert euch doch auch für eure Kids. Ich habe mir mal als junger Vater vorgenommen, wenn meine Kinder mal in so eine pubertierende Altersklasse kommen, ich werde für sie nicht unterwegs sein. Das sollen sie selber machen. Das war nur die Theorie. Nachher ist man dann doch gefahren. Weil ich gebe es ganz ehrlich zu, es ist auch schon ein tolles Gefühl, wenn man so ein fürsorgender Vati ist und die Kids das merken. Es tut der Seele gut. Und ich glaube, es macht Gott auch Freude, wenn er uns helfen kann. Ich glaube, es macht Gott auch Freude, wenn er spürt, wir kommen zu ihm mit unserem Mangel und sagen, Vater im Himmel, kannst du mir da helfen? Ich glaube, es macht ihm Freude, uns gerne gute Gaben zu geben. Und er sagt hier, Jesus, wenn ihr nun, die ihr eigentlich als Menschen vor Gott ja böse seid im Vergleich zu Gott, wenn ihr als normale Menschen euren Kindern gute Gaben gebt. Und dann kommt dieser entscheidende Satz, wie viel mehr? Das bedeutet diese Formulierung, Wenn das unter euch in Anführungszeichen Normalität darstellt, dann ist die Wirklichkeit Gottes darüber um ein Vielfaches offener, willkommener, positiver, kraftvoller, leuchtender. Um wie viel mehr? Wenn ihr es schon könnt, ja, Gott noch viel mehr. Und diese kleine Abschnitt, den gibt es in Matthäus Evangelium auch, mit einer kleinen Besonderheit, die will ich euch an der Stelle verraten. Es fehlt dort das dritte Beispiel, der Satz mit dem Ei findet dort keine Erwähnung. Und dann gibt es diese kleine Unterscheidung, dass im Matthäus Evangelium heißt es, in wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, die ihn bitten. Lukas schreibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Ja, wie kommt der Unterschied jetzt zustande? Ich glaube, dass Lukas verstanden hat, dass letztlich es darum geht, dass Gott selbst sich in die Situationen unseres Lebens hineinschenkt. Es geht nicht nur um Materielles. Und da, wo Gott sich selbst hineinschenkt in das Leben von uns, ist es der Heilige Geist, der in unser Leben kommt und uns berührt. Und deshalb gibt es an dieser Stelle so ein Fazit, wo man sagen kann, zwei Dinge lassen sich daraus lernen. Das eine, das wir lernen können, so wie Gott sozusagen, wie es uns Lukas beschreibt, der Geist Gottes ist gut. Der Geist Gottes ist nicht die Schlange, die kommt, wenn wir um einen Fisch bitten. Der Geist Gottes ist nicht der Stein, wenn wir um Brot bitten. Und jetzt räumen wir einmal unsere Gedanken auf, die wir vielleicht von früher aus unterschiedlichen gemeindlichen, kirchlichen Traditionen mitbekommen haben, wo wir unter der Hand am Ende sitzen bleiben und den Eindruck haben, der Heilige Geist ist echt gefährlich. Oh. Nein. Der Heilige Geist ist gut. Ich gebe zu, es hat mal ein Theologe so gesagt, der Heilige Geist wohnt in uns und das bedeutet, der Heilige Geist geht, ich spiele jetzt mit einem Begriff im Deutschen, der Heilige Geist geht wirklich unter die Haut. Ha! Und etwas, von dem wir sagen, das ist mir wirklich unter die Haut gegangen, da merken wir, das hat etwas Unausweichliches. Das hat etwas, wo ich spüre, das macht etwas mit mir. Das kommt mir sehr nah. Ja, der Geist Gottes will in uns wohnen. Und er tut es auch. Und er will und wird sich in mir und in uns mitteilen. Aber er ist gut. Er ist manchmal ein wenig, wie soll ich sagen, aufstörend, wenn wir allzu stark in unserem geistlichen Leben eingedöst sind. Dann kann es sein, dass in einer Predigt durch eine Begegnung mit einem Menschen, in einer Lese mit der Bibel plötzlich klar wird, hoppla, da sollte ich dann vielleicht doch mal wieder innerlich aufstehen. Der Heilige Geist ist lebendig, er möchte Antwort, er möchte mich führen, er möchte mit mir reden, er ist mit mir, in mir unterwegs für die Sache Gottes. Ja, das ist sozusagen von meiner Seite nicht wirklich planbar. Es sei denn, ich sperre ihn aus, es sei denn, ich überhöre ihn, es sei denn, ich mache die Tür zu, es sei denn, ich verstopfe die Ohren. Und irgendwann wird es so sein, dass ich die Stimme des Geistes nicht mehr höre. Irgendwann wird es so sein, dass ich nicht mehr merke, wie der Geist Gottes zu mir spricht, mir etwas zeigen will. Zu sehr bin ich mit dem beschäftigt, was mir vor Augen das Wichtigste ist. Aber das, was uns in diesem Abschnitt zunächst einmal gesagt wird, ist, der Geist ist gut. Der Geist ist wie Brot, wie Fisch, wie Ei. Der Geist ist gut. Und Gott gibt gerne. Und ein zweites können wir lernen, nämlich der Geist Gottes ist etwas, was wir wie Brot und Fisch und Ei als Grundnahrungsmittel brauchen für unser geistliches Leben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist können wir geistlich nicht leben.
Es macht also gar keinen Sinn, so eine Spannung künstlich in mir aufzubauen, Angst vor dem Geist zu haben und zugleich zu glauben, irgendwie kann mich der Herr um die Ecke führen. Sondern es wäre viel sinnvoller zu lernen, im Vertrauen mit dem Geist Gottes umzugehen. Warum? Weil wir beim letzten Mal gehört haben, der Geist Gottes nimmt das und verherrlicht das, was Jesus Christus getan hat. Er gehört zum Vater und zu Jesus Christus. Der Geist Gottes wird nicht etwas tun, was gegen Gott ist. Der Geist Gottes wird nicht etwas sagen, was Jesus Christus klein macht. Der Geist Gottes wird nicht etwas sagen, wo Angst und wo sozusagen Vorbehalte gegen Gott geschürt werden. Der Geist Gottes will Vertrauen wecken. Der Geist Gottes will mir helfen, zu lieben. Der Geist Gottes will mich stärken, zu vergeben. Der Geist Gottes will, dass das Leben, das Angebot Gottes in Christus Jesus in meinen Alltag kommt. Lebbar und in kleiner Münze. Und da gibt es ganz viele Themen, die wir an dieser sozusagen Stelle entdecken können. Ein Theologe hat einmal eine Meditation oder ein Gebet, ein Bekenntnis verfasst, in dem es heißt, ich glaube an den Heiligen Geist. Das beten wir ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und beim letzten Mal haben wir auch schon darauf hingewiesen, wie eingeschränkt wir oft vom Geist Gottes reden, wie wenig ihn wir sozusagen irgendwie aufgefächert bekommen für unser Alltagsleben. Und da schreibt Karl Rahner, der Theologe, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, und jetzt achtet mal darauf, wie vielfältigen Themen aufgeblättert werden, wo der Geist Gottes aktiv sein könnte. Ich glaube, dass er meine Vorurteile abbauen kann. Gegenüberlegung. Es stimmt, der Geist Gottes konfrontiert mich manchmal mit meinen Gedanken, wo ich denke, ouch, da hast du aber ein gediegenes Vorurteil. Ouch. Ein Freund von mir hat es gesagt, einmal, als ich mal so auch richtig losgezogen habe, ich war stinkesauer über irgendwas, Geld, Stefan, das musst du aber beichten. Und wo der Geist Gottes mich konfrontiert, ist dir aufgefallen, wie du denkst? Ist dir aufgefallen, wie du redest? Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann. Oh, ein ganz schwieriges Thema, oder? Ich glaube an den Heiligen Geist und ich glaube, dass er meine Gewohnheiten... Das heißt, ich muss ja erstmal meine Gewohnheiten angucken. Wir haben doch gerade deshalb die Gewohnheiten, dass wir nicht mehr gucken müssen. Weil wir uns gewöhnt haben, machen wir es ja automatisch. Jetzt soll ich sozusagen hingucken. Ja, genau. Und wir merken, das ist etwas, was vielleicht auch unangenehm ist. Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann. Ich habe diese Woche einen wunderbaren Segensgruß zum Geburtstag bekommen. Der Herr segne dich im kommenden Jahr auch als Autofahrer. Das hat mich schmunzeln machen, hat mich aber total gefreut. Es gehört zu mir. Meine Gewohnheit, immer am Limit, jedenfalls an der Geschwindigkeit, immer zu gucken, klingelt gleich mein Navigationssystem oder gibt's noch Ruhe? So. Ich glaube, dass er meine Gleichgültigkeit überwinden kann. Das heißt, ich muss mich plötzlich interessieren für etwas, wo ich gar nicht so groß Bock drauf habe. Er möchte, dass ich sensibel werde, dass ich hinhöre, dass ich mir Gedanken mache, was es bedeutet, wenn etwas derartiges geschieht. Manchmal wird man gar Zeuge von Gesprächen, wenn Mütter mit Kindern schimpfen. Und manchmal erschrecke ich, mir wird eiskalt, wenn ich höre, welche Sätze sie sagen. Was es für die Seele bedeutet, aus dem Mund der Mutter solche Sachen zu hören. Ob man sich gleich einmischen muss. Aber ich merke, in mir ist etwas, was dagegen rebelliert. Der Geist Gottes möchte meine Gleichgültigkeit überwinden. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir Fantasie zur Liebe geben kann. Wir sind doch eher so unterwegs und so gepolt, dass wir immer gucken, ob Leute uns lieben. Da haben wir einen scharfen Blick. Jetzt kommt der Heilige Geist um die Ecke und sagt, nee, Menneken, es ist andersrum. Ich bin da, damit ich dir Fantasie schenke, damit du Liebe geben kannst. Und wir fragen vielleicht noch so ein bisschen aufgestört, wie ich zuerst, ja. Gott hat dich ja auch zuerst geliebt und seinen Sohn für dich am Kreuz geschenkt. Ich möchte, dass du zuerst, du bist der Erste, sei du der Erste, der Liebe in die Situation bringt. Ich glaube, dass er mir, der Heilige Geist, Warnung geben kann vor dem Bösen, vor dem, was nicht in Ordnung ist. Ich glaube, dass er mir Mut für das Gute geben kann. Mut für das Gute. Ich glaube, dass er meine Traurigkeit besiegen kann. Wie macht er das? Indem du Gott deine Traurigkeit anfängst zu erzählen, kommt der Heilige Geist durch die Hintertür in dein Herz und macht hier und da Licht an oder zieht das Rollo hoch, damit wieder etwas reinkommt von der Welt, wie sie wirklich ist und du Dinge sehen kannst, die du so nicht sehen konntest oder nicht sehen wolltest. Und manchmal sind es, dieses Jahr war es so, meine Kinder haben mir alle einen Brief geschrieben und haben in diesem Brief dieses Jahr einfach nur so ein wenig erzählt, was es für sie bedeutet hat, dass ich ihr Vater bin. Es hat mich Tränen weinen lassen. Aber dahinter steckt der Gedanke, dass ich lernen muss, Dinge zu sehen, die wir im Alltag gerne in der Hektik des Alltags übersehen. Und in dem Geschehen, wenn ich das erzähle, will ich euch nur ermutigen, dass in solchen Beobachtungen und in solchen Sätzen, die wir Menschen schreiben, was sie uns bedeuten, eine ungeheure Kraft der Liebe steckt, die Herzen berühren und verändern kann. Und dass es zum Wesen des Heiligen Geistes gehört, dass er uns dazu befähigt und ermutigt, dass wir es tun. Weil dadurch Liebe und heilende Berührung in wunde Herzen kommt. Ich glaube, dass er mir Liebe zu Gottes Wort geben kann. Der Geist Gottes möchte, dass das Wort Gottes in meinem Leben leuchtet, aufleuchtet, Kraft hat, entfaltet wird. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann, indem er mir sagt, du bist in den Augen Gottes wertgeschätzt und geliebt. Und wie gut tut das, wenn jemand mir das sagt, oder? Wie gut tut das, wenn jemand mir Feedback gibt und sieht und entdeckt hat, und dahinter steckt ja auch, er hat sich die Mühe gemacht, genau hinzugucken, mich an einer Stelle zu meiner Persönlichkeit zu loben, an mir etwas zu entdecken, was lobenswert ist. Wow, das tut uns gut. Wenn es uns geschieht, lieben wir es. Und Gott möchte durch seinen Heiligen Geist uns berühren, dass wir unsererseits andere damit berühren. Weil es hilft, Gedanken der Minderwertigkeit zu überwinden, weil Menschen in mir etwas sehen, was gut ist, was stark ist, was nicht Mangel ist. Ich glaube, dass er mir Kraft in meinem Leiden geben kann. Kein schönes Thema. Aber es gehört zum Leben, dass eben nicht alles immer nur sonnig ist, sondern dass zu unserem Leben auch Grenzen gehören, dass wir oft Unrecht und Leid erfahren und es manches Mal schon eine Hilfe bedeutet, wenn ich merke, der Geist Gottes an mir und in mir stellt sich neben mich ein und setzt sich hin, legt den Arm um meine Schulter und lässt mich spüren, Ich bin mit dir in der Situation. Es tut mir auch weh, was dir weh tut. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir einen Bruder an die Seite geben kann oder eine Schwester. Dass der Geist Gottes jemanden bringt, der mir wohltut, der mir etwas an Nähe vermittelt, spürbar, erkennbar, wirklich mich erfahren lässt, du bist nicht allein. Ich glaube, dass der Heilige Geist mein Wesen durchdringen kann. Nicht auf einmal, aber da, wo wir unterwegs sind mit Gott, immer mehr. Ich erinnere noch einmal, in unserem Beispiel wird der Geist Gottes verglichen, auch in dem Vater Unser. Es geht um alltägliche Lebensbedürftigkeiten. Es geht um tägliche Nahrung. Und mit dieser täglichen Nahrung wird der Geist Gottes verglichen. Das bedeutet, so wie ich jeden Tag irgendwie irgendwas esse, so werde ich und kann ich mit dem Heiligen Geist jeden Tag leben, etwas aufnehmen, etwas tun. Er will mich berühren und dieser tägliche Umgang prägt mich, verändert mich, gestaltet mich, lässt Liebe und Freundlichkeit in mir sozusagen reifen. Die Frucht des Geistes Gottes, Geduld, Zuversicht, Liebe, all diese Dinge können immer mehr in mir Gestalt gewinnen. Ganz natürlich. Und für diesen Prozess gebraucht Jesus das Bild von dem Weinstock und der Rebe, wo er sagt, diese Früchte des Geistes kommen einfach nur dadurch zustande, dass du angebunden bleibst an Christus, am Stamm Jesu Christi durch den Heiligen Geist. Und dann fließt dieser Gnadenstrom von Gott durch seinen Geist in mein Herz und wird diese Dinge an mir ausbilden als Frucht. Und ein drittes wird in dem letzten Satz noch einmal deutlich, nämlich, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Der Geist Gottes, so hat einmal jemand gesagt, ist wie ein Gentleman. Er rennt die Tür nicht ein. Er wartet, er will gebeten sein. Er möchte eingeladen sein in mein Leben. Und so kann es helfen, etwas zu beten, dass der Geist Gottes in mein Leben kommt. Das kann zweierlei heißen. Einmal, dass ich mehr lerne, mehr erfahre, wie der Geist Gottes sich mitteilt. Die Bitte darum, Geist Gottes, komm in mein Leben, ist zunächst einmal, öffne mir Augen und Ohren, dass ich sehe und höre, wie du wirkst. Dass ich sehe, was du tust. Mach mich dafür sensibel. Manchmal kann es auch bedeuten, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben in aller Entschiedenheit sage, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst und mir das Evangelium aufschließt und mein Herz öffnest für die Wirklichkeit, wer Jesus Christus ist. Die Bitte um den Heiligen Geist bedeutet, da ich spüre entweder einen Aufmerksamkeitsmangel, einen Verständnismangel in mir. Ich empfinde, irgendwas ist noch nicht so, wie es sein sollte, im Umgang mit der Person des Geistes Gottes. So wie man sagt, wir sollten uns öfter anrufen. Wir sollten öfter mit dem Geist Gottes reden. Wir sollten öfter mit ihm zu tun haben. Ja, will ich denn das? Habe ich das denn vor? Rede ich denn mit dem Geist Gottes? Ich schlage folgendes Gebet vor. Einfach als ein Vorschlag, wie man denken oder reden oder beten könnte. Lieber Heiliger Geist, eine Schale will ich sein, empfänglich für deine Gedanken des Friedens. eine Schale für dich, Heiliger Geist. Meine leeren Hände will ich hinhalten, offen für die Fülle des Lebens. Leere Hände für dich, Heiliger Geist. Mein Herz will ich öffnen, bereit für die Kraft der Liebe. Ein Herz für dich, Heiliger Geist. Gute Erde will ich sein, gelockert für den Samen der Gerechtigkeit. Gute Erde für dich, Heiliger Geist. Ein Flussbett will ich sein, empfänglich für das Wasser der Güte. Ein Flussbett für dich, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und durchdring mich. Amen.